2022. Um noch mehr Zweien in der Jahreszahl zu haben, müssten wir 200 Jahre warten. Ich hoffe, dass sich dieses Jahr der Entzweiung entgegenstellt. Wir haben zwischen zwei Wegen und Ausrichtung zu wählen. Einerseits auf Jesus und seiner Liebe, sowie dem Vertrauen zu schauen, oder andererseits auf all das Angstauslösende mit Auswirkungen für unser Denken, Fühlen und Handeln. Mein erster Punkt, die Bedeutung des Willkommens. Wenn wir die Schwelle zu einem neuen Jahr überschreiten, fragen wir uns, können wir die Erlebnisräume betreten, nach denen wir uns sehen? Und wenn wir auf die Beziehungen schauen, die uns über alles gehen, sind wir willkommen? Diese Frage rahmt unser Leben. Da ist zunächst die Schwelle der Geburt. Werden wir da draußen willkommen sein? Ist die drängende Frage. Und weil Gott uns von Anfang an Urvertrauen ins Herz gelegt hat, ist uns darum nicht bange. Wir erwarten, willkommen zu sein, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Die andere große Schwelle ist die, die wir im Sterben überschreiten. Sind wir in diesem unbekannten Reich Gottes willkommen, fragen wir uns. Eine der wichtigsten, aber bestimmt auch schwersten Lektionen für ein gutes Leben besteht darin, den Tod nicht als Feind zu betrachten. C.G. Jung meint gar, dass ab der Lebensmitte nur der lebendig bliebe, der zu sterben bereit sei. Der Tod ist vielmehr eine Schwelle, hinter der uns ein Willkommen erwartet, das himmelweit über das hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Das nennt die Bibel Glauben. Wie gut, dass wir zu diesem wichtigen Thema Willkommen eine ganze Predigtreihe haben, die ich heute eröffnen darf. Zwischen diesen beiden Eckpunkten unseres Seins bewegt uns ja quasi ständig die Frage, sind wir hier und jetzt willkommen, so wie wir sind? Oder müssen wir erst allerhand be- und vorweisen? Erreicht das Willkommen so sehr unser Herz, dass es unser Fühlen und Handeln bestimmt? Leider gibt es in unser aller Herz einen mehr oder weniger großen Ort des Zweifelns. Das hat was mit unseren Erfahrungen zu tun, die wir in dem Ordner Abweisung abgespeichert haben. Doch nun steht dieses Wort aus dem Munde Jesu über dem neuen Jahr. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ein für eine Jahreslosung ungewöhnlich hartes Wort. Etwas sanfter übertragen, den werde ich nicht abweisen. Oder in unserer Predigtreihe, den heiße ich willkommen. Der Kontext ist leicht überschaubar. Dieses Wort bekommt den höchstmöglichen Nachdruck durch die folgenden Verse, in denen er vom Willen seines himmlischen Vaters spricht, der Priorität hat gegenüber seinem und erst recht unserem Willen. Der Grundtenor ist, Gott sieht den Einzelnen in der Masse und er will, dass nicht ein Einzelner verloren geht. Wir geraten manchmal in die Versuchung zu unterscheiden zwischen denen auf unserer Seite und auf der anderen und folgerichtig auch bald zwischen Gut und Böse, denen, die wissen, was Nächstenliebe aussieht, und den anderen. Das ist unser Wille manchmal und hat mit dem Willen Gottes eben gerade nichts zu tun. Wenn wir uns die Verse zuvor anschauen, geht es darum, dass wir in seiner Gegenwart nicht hungern und dürsten brauchen. Wonach hungern und dürsten wir, wenn wir Essen und Trinken im Überfluss haben? Sicherlich nach Sicherheit in unseren Beziehungen, nach Liebe, nach Freude, nach Friede und all den Früchten des Geistes. Wie sind wir bloß gerade jetzt an diese Jahreslosung gekommen? Wie komme ich ausgerechnet zu diesem Thema? Und ich kann niemals anders, als stets aus meinem aktuellen persönlichen Erleben heraus zu predigen. Ich habe mich gesträubt, denn es geht ja letztlich darum, in Liebe, Barmherzigkeit, Demut, Klarheit, ohne Menschenfurcht und mit dem nicht auszuschaltenden Harmoniebedürfnis unterwegs zu sein. Und ich bin überrascht, dass sich das irgendwie nach 40 Jahren Predigen nochmal neu stellt. Aber mir ist klar geworden, die hellsten, wenn auch leider bei mir seltenen Momente sind die, wo mir nicht klar wird, was mein Wille ist, was ich will, sondern was mich will. So fordert es uns heraus, wenn sich das Wort Gottes nach eigener Aussage wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert anfühlt, an dem sich die Geister scheiden. Mein zweiter Punkt, die Rückendeckung des Wortes Gottes und die Frage nach den Auswirkungen. Ich gehe mit Aussagen, die die Annahme Gottes ausdrücken, wiederkäuermäßig um. So spreche ich mir und meiner Nächsten immer wieder gute Worte zu. Eine kleine Auswahl, lasst es auf euch wirken. Du bist ein geliebtes Kind Gottes und deshalb bei ihm jederzeit und selbstverständlich willkommen, also nicht abhängig von der Wetterlage. Oder ein Wort von Hans-Joachim Eckstein, auf das ich neulich gestoßen bin. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Also Gott fühlt sich durch dich beschenkt, nicht durch das, was du tust, sondern durch das, was du bist. Was würde es in unserer Selbstwahrnehmung und in unseren Beziehungen verändern, wenn wir das mehr einander bewegen und zusprechen würden? Und das alles ist letztlich nur möglich durch den Rückenwind des Angenommenseins Gottes. Wenn wir so in einem Meer von Angenommensein baden, ja untertauchen, welche Auswirkungen hat das auf unsere Bereitschaft, anderen unsere Türen und Herzenstür zu öffnen? Ich bin stets stolz darauf, in einem Umfeld zu leben, in dem wir uns über bestimmte Werte mühelos verständigen können. Zum Beispiel Toleranz, Respekt, insbesondere vor der Unterschiedlichkeit von Menschen in ihrem Denken, Fühlen und Handeln, die Fähigkeit, ergebnisoffen zu diskutieren, das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Menschen, insbesondere über den eigenen Körper, Meinungsrede, Pressefreiheit, Verzicht auf Diskriminierung, bewusste Manipulation, Angstmacherei, ein Herz für Minderheiten, die in irgendeinem Kontext nicht gewollt und wenig Stimme bekommen, Verzicht auf Ausgrenzung, Sündenbockmechanismen, um nur einige Stichworte zu nennen. Über all dem könnte die Überschrift Willkommenskultur stehen. Ich habe mich damals, als viele Flüchtlinge nach Europa kamen, eine unbequeme Frage gestellt, die ich jetzt mal offen ausspreche, weil sie mir in der gegenwärtigen Situation noch dringlicher erscheint. Handelt es sich bei diesen Werten um Schönwetterwerte? Soll heißen, können wir sie nur so weit eifrig vertreten und uneingeschränkt hochhalten, solange es uns nichts kostet, nichts von unseren Bedürfnissen nach Sicherheit, Anpassung, dem Stolz auf irgendeine überlegene Position. Es geht natürlich um Besonnenheit, nicht um Gedankenlosigkeit, Rücksichtslosigkeit, Unvorsichtigkeit. Und zu der Besonnenheit gehört eben auch, darüber nachzudenken und diese unbequemen Fragen, und es sind einige in dieser Predigt enthalten, diese zuzulassen und zu schauen, wie das im Kontext unserer Befürchtung, die wir alle haben, aussieht. Unsere Welt ist bestimmt und vorangetrieben von dem Bedürfnis, alles unter Kontrolle zu haben oder zumindest den Eindruck zu haben. Das kann in dieser Welt im Ernstfall wichtiger sein als die genannten hart erkämpften demokratischen Werte. Die entscheidende Frage ist jedoch eine andere. Was ist mit uns, wo unsere Werte durch eine Liebesbeziehung zu Gott unvergleichlich tiefere Wurzeln haben, macht es einen Unterschied, dass wir Kinder des Lichts sind, die wir in jedem Moment davon leben, bei Gott willkommen zu sein, ganz egal, wie schräg drauf wir gerade sind. Sind unter uns alle willkommen? Wie passt unser Handeln zu der Gesinnung Jesu, der niemanden abweist? Diese Frage hat viele Facetten und ist eine ständige Herausforderung. Doch gerade sind wir besonders geprüft. Statt wegzuschauen und es auszusitzen, sollten wir voller Wertschätzung füreinander darüber sprechen, was das heißt. Und wenn wir mal über diesen Gottesdienst, in dem wir auf einem guten Weg sind, hinausschauen, dann ist doch die Frage, was macht es mit uns und den Christen um uns herum, wenn manche Veranstaltungen im christlichen Kontext selbst gewählt unter 2G-Regelungen mit entsprechenden Ausgrenzungen stattfinden. Wir haben im Christustreff oft darüber gesprochen, welche Ziele und Werte wir haben, und wir haben das interessanterweise DNA genannt. Wir sollten uns die Frage stellen, ob unser aktuelles Handeln in unsere DNA eingreift, körperlich, seelisch und im Hinblick auf unsere Beziehung. Mein dritter Punkt, mögliche Wachstumsschritte in einer Krise. Wenn wir schon in eine Krise kommen, dann sollten wir daraus lernen. Ich habe mal 5 Punkte, die ich nur kurz anreißen kann. Erstens, Beziehungen sind wichtiger als Auffassungen. Ich bevorzuge lieber, von meinem eigenen Scheitern zu erzählen, als von dem anderen. Mir sind von einer mit mir verwandten Person Positionen begegnet, die mich sehr herausgefordert haben. Das gipfelte in der Behauptung, Auschwitz hätte es so, wie es in den Geschichtsbüchern steht, nicht gegeben. Ich dachte mich daraufhin unglaublich empören zu müssen, um mich nicht zu versündigen. Ein Irrtum. Ich habe mich von den Absichten Gottes deshalb entfernt, weil es mir nicht gelungen ist, zwischen der Distanzierung von einer verwerflichen Position und den Haltungen, die auf der Beziehungsebene unter allen Umständen angemessen sind, das zu trennen. Und nun habe ich mich entschuldigt. Und dazu hat mir die gegenwärtige Situation geholfen. Denn es gibt keine Meinungsverschiedenheiten, die an unseren Werten wie Respekt rütteln sollten. Mein zweiter Punkt, Demut ist heilsamer als Recht haben. Inhaltlich ist natürlich eine Holocaust-Leugnung überhaupt nicht zu vergleichen mit den Themen, die uns gerade beschäftigen. Wenn es um die jüngere Vergangenheit geht, lässt es sich aufgrund vieler Zeugen leicht erkennen, was passiert ist. In den aktuell brennenden Fragen ist es etwas grundsätzlich anderes. Wir versuchen nämlich herauszufinden, was unser Handeln in der Gegenwart Auswirkungen auf die Zukunft hat. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, wir haben darin prinzipiell keine Sicherheit, weil das überhaupt gar nicht möglich ist. Weshalb ich mir nur meiner offenen Fragen sicher bin, darüber habe ich Ende August schon gepredigt. Wenn wir demütig und vertrauensvoll genug sind, können wir zugeben, dass wir alle im Nebel stochern und nur Gott den Überblick hat und die es anders sehen, auch beachtenswerte Gründe haben. Dabei fällt mir auf, dass Behauptungen, die nicht beweisbar oder gar leicht widerlegbar sind, nicht dadurch zur Gewissheit gerinnen, dass sie in den Massenmedien tausendfach wiederholt werden. Ein dritter Punkt, zu einer Minderheit gehören, kann auch kostbar sein. Niemand sucht sich das aus. Doch es um jeden Preis zu verhindern, ist auch nicht der Stein der Weisen. Denn es ist eine Situation, die ganz besonders persönliches Wachstum ermöglicht. Ich bin nochmal sehr dankbar geworden, wie kostbar es bei meiner letzten Minderheitserfahrung vor 30 Jahren und mehr war, als ich Pastor in der DDR war, dass alle Kirchentüren für politisch Ausgegrenzte offen waren und es darin eine Einigkeit gab. Und ich traure gerade sehr, dass es jetzt nicht möglich sein soll, obwohl Druck und Bedrohung unvergleichlich geringer sind. Die Situation schärft mir den Blick, worauf es ankommt, lehrt mich eine Menge über meine Ängste vor dem Zurückgewiesensein und weitet das Herz für andere Minderheiten. Ebenso lässt es die überaus wichtige Frage aufkommen, ob wir den Auftrag Jesu nachkommen, Salz und Licht der Welt zu sein. Viertens die unbequeme Frage nach der Sicht Jesu. Mark Twain meinte, er hätte nicht mit den Bibelworten Schwierigkeiten, die er nicht versteht, sondern mit denen, die er versteht. Insofern habe ich Schwierigkeiten damit, wie sehr sich Jesus mit seinen geringsten Brüdern identifiziert. Ergo, wenn es in unseren Begegnungen ein Drinnen und Draußen bleiben müssen gibt, wie können wir uns dann sicher sein, dass der segnende Jesus drinnen ist oder nicht doch lieber draußen? Noch schwerer wird mir ums Herz, wenn ich meinen verehrten Dietrich Bonhoeffer lese. Er resümiert in seinem Büchlein Gemeinsames Leben: Die Ausschaltung der Schwachen ist der Tod der Gemeinschaft. Alles, was wir über mehrere Monate häufig wiederholen, kann zur Gewohnheit werden. Was bleibt nach dieser Krise an uns haften? Ein besorgniserregendes Beispiel: alles, was uns wirklich wichtig ist, basiert auf Vertrauen. Wir waren immer grundsätzlich davon ausgegangen, dass wir einander in Begegnungen nicht gefährlich werden. Und wenn uns jemand gesagt hat, dass etwas zu unserem Schutz passiert ist, dann haben wir dem geglaubt, auch wenn es gerade nicht bescheinigt und bewiesen werden konnte. Wir sollten diese Bedrohung sehen, nämlich, dass wir mit all unserer Suche nach Sicherheit, nach dem Sprachgebrauch von Jesus, nicht Schaden an unserer Seele nehmen. Und das passiert meines Erachtens, wenn wir unsere Werte nicht verteidigen. Wenn ich nachts wach liege, praktiziere ich gern das Jesus- oder Herzensgebet, indem ich eine Atembewegung mit einem kurzen Gebet verbinde. Und in diesen Wochen kehre ich dabei zu der ursprünglichen mittelalterlichen Version zurück: Herr Jesus Christus, beim Einatmen, und erbarme dich unserer beim Ausatmen. Es könnte sein, dass mein äußerer Mensch mit seinem G-Status in diesem Jahr sich verändert, um dann wieder zu verfallen. Doch das spielt für unser heutiges Thema gar keine Rolle. Bedeutungsvoll ist in Anlehnung an 2. Korinther 4,16, dass sich durch das Wirken Gottes der innere Mensch mit seinem G-Status von Tag zu Tag erneuert. Ich meine, nicht nur G wie gnädig, geliebt, gewollt und so weiter, sondern ebenso gewillt, leidenschaftlich für unsere Werte und Beziehungen einzutreten, aus denen heraus wir leben. Gewillt, die Liebe als einzig verbindlichen Kompass zu wählen und daraufhin den Weg zu ertasten und vertrauensvoll zu gehen. Ein letzter Punkt: Hilfestellung für Ausgegrenzte. Ein paar Sachen, die ich selber ausprobiert habe. Wenn ihr aus welchen Gründen auch immer euch nicht angenommen, akzeptiert, ausgeschlossen, nicht dazugehörig fühlt, geht nicht in die Opferrolle. Dann ist die Gefahr groß, sich in Selbstmitleid zu ergehen. Wir müssen dann jemanden als Täter betrachten, was unserer Beziehung offensichtlich schadet. Die werden auch beeinträchtigt, weil wir dann instinktiv versuchen, uns moralisch überlegen zu fühlen, was wir ja gar nicht beweisen können. Außerdem sehen wir dann weniger die verbliebenen Handlungsmöglichkeiten. Wichtig ist, sich immer wieder auf sich selbst und den Gedanken zu besinnen, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Ein Stück von sich selbst also. Diese Wesenszüge sind heilig und unantastbar. So geht es darum, nach diesem Frieden in uns zu suchen. Ich fasse zusammen. Danke übrigens, dass ihr bei diesem herausfordernden Thema bis hierher durchgehalten habt. In einem christlichen Jugendlied, das wir vor etwa 40 Jahren gesungen haben, hieß es: Und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen. Die Zensur der DDR hat bei der Druckgenehmigung das Wort Mauern durch Wände ersetzt. Das war der hilflose Versuch, die Mauer, die offensichtlich 28 Jahre Deutschland durchtrennt hat, nicht zum Thema werden zu lassen. Statt wegzuschauen oder zu resignieren, legt uns die Bibel einen anderen Umgang mit Mauern nahe. Ich liebe dieses Wort von David: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Wir können uns verbarrikadieren und eine äußere oder innere Mauer als unüberwindlich erklären. Aber der Plan Gottes ist das nicht. Ich hoffe, dass dieses Jahr für uns von Hinwendung zu Gott und seinem Wort und seinem Geist geprägt ist. Und dort, wo es nötig ist, von Umkehr, zu der uns glücklicherweise nach den Worten von Paulus Gottes Güte treibt. Wenn dieses Jahr dazu dient und wir es wieder neu lernen, mit der Rückendeckung des Willkommens Gottes aufeinander zuzugehen, dann wird das ein reich gesegnetes Jahr. Und mögen wir diesem Wort und Geist Jesu folgen: Wer zu mir kommt, der ist willkommen, unter allen Umständen. Ebenso, weil jeder Mensch ein geliebtes Geschöpf Gottes ist. Und dann ist der Weg frei, einander in Ehrerbietung zuvorzukommen. Amen.